Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Relativ hoher Anteil junger Leute, finde ich cool, obwohl ich was sage, wo man wahrscheinlich ein gewisses Alter haben muss, um dahin zu kommen. Aber glaubt mir, ihr werdet auch alt. Das lässt sich nicht vermeiden. Im besten Fall, ja. Wir wollen uns ja in diesen Frühsommergottesdiensten im Juni und Juli mit Fragen beschäftigen oder beschäftigen uns mit Fragen, die unsere nicht kirchlich orientierten Freunde gestellt haben. Wir haben unsere Freunde gefragt, welches Thema würde dich denn so interessieren, dass du mal in einen Gottesdienst kommen könntest und würdest, wenn dies zum Thema würde. Und manche haben das mit Humor aufgenommen. Einer meiner Golfpartner hat einen Wunsch geäußert, dessen Erfüllung nicht ganz jugendfrei wäre. Aber unter den ernst gemeinten Antworten stand die Theodizee-Frage ganz oben. Die erste Folie. Theodizee klingt fremd. Ich erkläre das. Das ist ein vom Philosophen Leibniz eingeführter Begriff, der so etwas bedeutet wie Rechtfertigung Gottes. Leibniz definiert die Theodizee-Frage so, dass er fragt, warum lässt ein liebender Gott Leid zu, wenn er doch die Macht hätte, es zu verhindern? Leibniz war ein Allround-Genie, nicht nur Philosoph, er hat auch den Binärcode erfunden, übrigens auch mit theologischem Anklang, eins für Gott, null für den Menschen. Ganz spannend, so wenn man die Geschichte mal liest. Und er stellte diese Theodizee-Frage schon im 17. Jahrhundert. Und trotzdem ist diese Frage noch viel älter, älter auch als das Neue Testament. Schon im Altertum gab es einen unbekannten Philosophen, der einen Gedankengang entwickelt hat, den ich heute auch noch sehr schlüssig finde auf den ersten Blick. Er hat gesagt, entweder will Gott das Übel beseitigen und kann es nicht, dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es und will es nicht, dann ist er missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und er kann es nicht, dann ist er schwach und nicht Gott. Oder er will es und er kann es, was allein für Gott ziemt. Aber warum haben wir dann die Übel und warum nimmt er sie nicht weg? Schwierig, oder? Diese Fragen bewegen bis heute nicht nur unsere kirchendistanzierten Freunde, sondern auch jeden Christen, viele Menschen innerhalb der Gemeinde. Da gibt es die ganz schweren grundsätzlichen Fragen. Warum hat Gott den Holocaust nicht verhindert? Warum müssen die Zivilbevölkerung der Ukraine und die Soldaten auf beiden Seiten der Front derzeit so viel leiden? Und auch ein Christ ist nicht davor gefeit, dass er spätestens dann, wenn es für ihn persönlich ans Eingemachte geht, wenn ihm selbst schweres Leid geschieht, diese Fragen zu stellen. Warum hat Gott zugelassen, dass es mir so schlecht geht? Warum habe ich schon wieder meinen Job verloren? Warum ringt mein Ehepartner unheilbar mit dem Tod? Das sind Fragen, die man kaum zufriedenstellend beantworten kann. Und schon gar nicht, wenn man mit jemandem redet, der gerade existenziell selber betroffen ist. Auch ich, das muss ich gleich sagen, werde keine erschöpfende Antwort geben können, aber keine Angst, ich werde mich nicht drücken. Ich werde nach meiner Erkenntnis das Beste geben. Aber so viel ist vorab wichtig. Es gibt einen Unterschied zwischen einer theologisch schlüssigen Erklärung, warum ist das Leid in der Welt, und auf der anderen Seite der Erfordernis, jemanden zu begleiten, der selber ganz persönlich betroffen ist von Leid. Und deswegen werde ich auch zwei unterschiedliche Ansätze verfolgen, einmal diesen theologischen und einmal den seelsorgerlichen Ansatz. Und an der Stelle möchte ich schon mal die von euch, die jetzt gerade selber betroffen sind mit Leid, um Verständnis bitten, dass sie bitte nicht leicht nach dem ersten Teil abschalten, weil ich über eure Köpfe hinweg rede, sondern dass ihr mir die Chance gebt, die Predigt zu Ende zu führen. Euch werde ich auch noch bedienen. Aber bevor ich zu den Antworten komme, ist eine ganz wichtige Frage grundsätzlich zu klären. Darf man die Frage, warum Gott das Leid zulässt, überhaupt stellen? Ein Freund aus dem Umfeld der Gemeinde sagte zu mir, das ist doch eigentlich ganz einfach, Gott ist so allmächtig, das kommt uns überhaupt nicht zu, so etwas zu fragen. Da könnte ich mir das natürlich jetzt ganz einfach machen. Ich sage Amen und wir gehen Hamburger essen. Ich freue mich schon total, Armin und Team. Es lohnt sich heute. Also ich mache aber noch ein bisschen weiter. Machen wir mal die nächste Folie. Schauen wir erstmal in die Bibel, die auch diese Frage, ob man Gott die Frage nach dem Leid überhaupt stellen darf, thematisiert. Wir gucken zum ersten Mal in das Buch Hiob im Alten Testament. Ein Klassiker zum Umgang mit Leid, und wir werden einige Male heute in Hiob reingucken. Hiob wird uns in Kapitel 1 vorgestellt als ein rechtschaffener Mann. Er liebt Gott, er ist reich, er ist gesund und gesegnet mit vielen Kindern. Dann kommt es zu einer Debatte zwischen Gott und dem Satan, wo Satan sagt, hör mal, Gott, der ist doch nur deswegen gläubig, weil es ihm so gut geht. Der ist dir nur deswegen treu, weil ihm alles gelingt in seinem Leben. Hiob weiß von dieser Diskussion nichts, und nach unserer Kenntnis hat er das auch nie erfahren, dass es dieses Gespräch, wie immer das ausgesehen hat, gegeben hat. Aber dann lässt Gott zu, dass Satan den treuen Hiob versucht. Er verliert seine Kinder, er verliert seinen Reichtum, er wird selber krank. Sogar Hiobs eigene Frau stellt seinen Glauben in Frage, wenn sie sagt in Hiob 2, Vers 9, fluche Gott und stirb. Also wenn das meine Frau zu mir sagen würde, macht die zum Glück nicht. Hoffe ich jedenfalls. Aber Hiob bleibt dran. Und kurz danach erhält er Besuch von einigen Freunden, und denen gegenüber beklagt er dann seine Situation in sehr drastischen Worten. Hiob 10, Vers 1 bis 2. Es ekelt mich vor meinem eigenen Leben. Ich lasse meiner Klage freien Lauf. Ich will aus der Trübsal meiner Seele reden. Beschwören will ich Gott, verdamme mich nicht. Lass mich wissen, warum du mich befehdest. Und in dem Moment reicht es den Freunden von Hiob. Die haben die ganze Zeit neben ihm gesessen und haben mitgelitten. Und jetzt weisen sie ihn scharf zurecht wegen seiner Anklage gegen Gott. So sagt Zophar, einer der drei Freunde, in Hiob 11, Vers 5 bis 6. Indessen wollte Gott doch einmal reden und seine Lippen gegen dich öffnen. Er würde dich die Tiefen der Weisheit lehren, die wie ein Wunder dem Verstande sind. Und wisse, Gott zieht deine Schuld zur Rechenschaft. So, diese Diskussion zwischen Hiob und seinen drei Freunden, später kommt noch ein vierter dazu, der etwas weiser ist, durchzieht weite Passagen in diesem Buch. Hiob beteuert immer wieder, wie sehr er Gott liebt und versteht nicht, warum ihn so viel Leid trifft. Und die Freunde sagen, hey Hiob, die Ursache von dem Leid ist deine vielleicht unbewusste eigene Schuld. Oder sie kritisieren Hiob zumindest deshalb, weil er Gott solche dreisten Fragen zu stellen wagt. Aber spannend wird es dann am Ende von dem Buch, in den letzten Kapiteln, wenn Gott redet. Kapitel 38 bis 41. Gott gibt zwar keine direkte Antwort auf Hiobs Fragen, wenn ihr das genau lest, er hat eigentlich nichts richtig beantwortet, sondern er verweist auf seine Allmacht und seine Größe, die völlig jenseits von Hiobs Weisheit sind. Aber obwohl manche Fragen von Hiob sicher offen bleiben, gewinnt er in der Begegnung mit Gott dann trotzdem eine neue Perspektive. Wenn er am Ende sagt, Hiob 42, Vers 5 und 6, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Darum leiste ich Widerruf und bereue. Das Spannende an der Stelle ist aber, Gott hat nicht alle Fragen von Hiob beantwortet, aber er macht Hiob überhaupt keinen Vorwurf wegen seiner Fragen. Seine Freunde dagegen werden scharf kritisiert. Hiob bleibt in den Augen Gottes immer ein Gerechter. So sagt er dann am Ende zu den Freunden von Hiob, mein Zorn ist gegen euch entbrannt, weil ihr über mich nicht die Wahrheit geredet habt, so wie mein Knecht Hiob. Und erst auf Fürbitte von Hiob hin vergibt Gott dann auch diesen Freunden. Also, auch wenn Gott vielleicht nicht alle Fragen so beantwortet hat, wie Hiob sie gestellt hat, aber das Recht zu fragen stellt er nicht in Frage. Wir dürfen klagen. Ähnlich sieht es aus, wenn wir uns die Psalmen angucken. Das sind authentische Gebete in der Bibel von gläubigen Menschen. Da gibt es Loblieder, Wallfahrtslieder, alles Mögliche, aber der größte Einzelpart sind Klagelieder. Situationen, wo Menschen das persönliche Schicksal oder das Leiden an dem, wie es Israel geht, zum Thema machen und Gott anklagen und fragen. Ein Beispiel, Psalm 10, Vers 1. Warum stehst du so ferne, o Herr? Warum verbirgst du dich in Zeiten der Not? Also, Klagen sind ausdrücklich erlaubt. Und die gehören zu diesen Gebeten genauso dazu wie Loblieder und tolle, vertrauensvolle Gebete wie Psalm 23 und so weiter. Die nächste Folie. Halten wir erstmal fest, bevor ich versuche, jetzt Antworten zu geben. Gott sagt, es ist legitim, ihr dürft fragen, ihr dürft klagen. Ich habe allerdings eine kleine Einschränkung. Die biblischen Situationen, wo Menschen Gott anklagen und Fragen stellen, im Zusammenhang mit erlittenem Leid, stehen immer in Zusammenhang mit Menschen, die Gott entweder kennen oder die zumindest intensiv auf der Suche sind nach ihm. Ich kenne kein biblisches Beispiel, wo jemand, der Gottes Existenz kategorisch ausschließt, auf einmal angesichts vom Leid Gott Vorwürfe macht, warum er das Leid zulässt. Das gilt auch für uns heute. Wer ernsthaft mit Gott ringt, angesichts des Erlebens von Leid in seinem Leben oder in der Welt, der darf jede kritische Frage stellen. Aber wer seine Existenz grundsätzlich ausschließt, dem fehlt das Fundament dafür, ihn auf die Anklagebank zu setzen. Ich formuliere das mal so, atheistischer Nihilismus ist nicht kompatibel mit einer Vorwurfshaltung gegenüber diesem Gott, an dem man ja gar nicht glaubt. Das ist das, was ich in Diskussionen oft merke, dass Leute Gott Vorhaltungen machen, die überhaupt nicht an ihn glauben, ihn nicht kennen und nicht auf der Suche sind. Und da wird es dann in der Tat schwierig, so ein Gespräch zu führen. Aber jetzt kommen wir zu den Antworten, zumindest zu dem Versuch der Antworten. Die Folie 4. Die Grundlage unseres Fragens, warum Gott das Leid in der Welt zulässt, ist die Annahme, dass es normal ist, dass es uns allen gut geht. Wenn wir darüber klagen, dass wir das Leid nicht verstehen, dann gehen wir ja eigentlich davon aus, dass es normal wäre, dass es uns gut geht. Die Kernfrage ist aber, stimmt diese Annahme? Je älter ich werde, das müssen mir jetzt die Jüngeren einfach mal wieder glauben, desto mehr wird ein Vers aus den Klageliedern Jeremias, 3 Vers 22, zu einem meiner Lieblingsverse in der Bibel. Luther übersetzt hier, es ist die Güte des Herrn, dass es noch nicht ganz aus ist mit uns. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Jeremia spricht hier von der Güte Gottes und er tut das in einer ganz beschissenen Lebenssituation. Jerusalem war von den Babyloniern dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Reste der jüdischen Bevölkerung wurden deportiert nach Mesopotamien. Und der alte Prophet Jeremia, der das ganze Unheil hatte kommen sehen und es nicht verhindern konnte, weil die Menschen nicht auf ihn gehört haben, der irrt jetzt hier durch die Trümmer der Stadt und er dreht die Theodizee-Frage um. Er fragt nicht, Gott, warum lässt du dieses Leid zu? Beklagt nicht Gottes Ungerechtigkeit, weil es ihm ja eigentlich gut gehen müsste, sondern im Gegenteil, er lobt Gottes Güte, weil es noch nicht ganz aus ist mit uns. Ohne Gottes Güte und seine Gnade würde es uns noch schlechter gehen. Das ist Jeremias Botschaft. Und ich glaube, darin liegt ganz tiefe Weisheit. Wenn ich in einer Situation von Krankheit und von Not davon ausgehe, dass es mir eigentlich immer gut gehen müsste, dann hat mein Fragen an Gott ein ganz anderes Vorzeichen, als wenn ich verstanden habe, dass eigentlich in dieser Welt eine Situation herrscht, in der es im Argen liegt und es ist Gottes Güte, dass es überhaupt noch so geht, wie es gerade geht. Diese Erkenntnis haben nicht nur die Christen und die Bibel, nur es gibt dann oft keine Lösungswege. Im Buddhismus zum Beispiel geht man vom Kreislauf der Wiedergeburt eines leidvollen Lebens aus. Man ist in diesem Rad, dem man irgendwie entkommen muss, leidvoll, immer wieder neue Wiedergeburt. Da ist durchaus etwas von der Erkenntnis, dass Leid etwas Normales ist in dieser Welt. Und die einigen älteren bekannte Sängerin Milva hat vor einigen Jahren mal ein Lied, einen Song rausgebracht, wo sie auch beschreibt in den Versen, dass Dinge sehr schlecht gelaufen sind, aber dann singt sie im Refrain, Hurra, wir leben noch. Ist was dran. Trotzdem bleibt die Frage, warum ist das so? Warum sind Leid und Schmerz der Normalzustand in dieser Welt? Um das zu verstehen, müssen wir ganz an den Anfang der Bibel, in die Schöpfungsgeschichte. Und da ganz wichtig, Gott hat das Leid nicht erschaffen. In 1. Mose 1, Vers 31 heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wenn Gott etwas gut gemacht hat, dann ist es auch gut. Aber wenige Verse vorher, in Vers 26, heißt es von der Rolle des Menschen in dieser Ordnung, Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, was auf Erden kriecht. Also Gott hat den Menschen geschaffen als ein beziehungsfähiges Gegenüber zu sich selber, mit der Prokura im Sinne Gottes die Schöpfung zu verwalten. Aber wenn Gott uns gedacht hat als ein Gegenüber, dann ist das etwas anderes als eine Marionette. Ein Wesen, das zu gar nichts anderem in der Lage ist als zu gehorsam, ist eine Marionette. Und es ist kein wirkliches Gegenüber nach dem Bilde Gottes. Also musste es die Chance geben, dass der Mensch auch ungehorsam ist und sich von Gott abwenden kann. Und das hat Gott dadurch geschaffen, dass es ein Verbot gab, das der Mensch brechen konnte oder eben halten. Das ist diese Geschichte mit diesem Baum, wo er gesagt hat, von diesem einen Baum der Erkenntnis dürft ihr die Frucht nicht essen. Wenn ihr das tut, werdet ihr sterben. Satan aber säte Zweifel in den Menschen mit einer Lüge, indem er gesagt hat, wenn ihr von diesem verbotenen Baum esst, werdet ihr nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. Und der Mensch aß von dem Baum und stellte sich also bewusst in Wahrnehmung seiner Entscheidungsfreiheit außerhalb des Willens Gottes. So ist letztendlich das Leid in die Welt gekommen. Prokura zu haben als Verwalter der Schöpfung hat dem Menschen nicht gereicht, er wollte sein wie Gott. Die Sünde, die dadurch in die Welt kam, das ist ein sehr altmodisch klingendes Wort und wir denken heutzutage da eher so an Kavaliersdelikte, wenn ich etwas zu viel gesündigt habe, dann waren es wieder ein paar Kalorien zu viel. Nee, das ist damit nicht gemeint. Das deutsche Wort Sünde kommt von Sund. Sund bedeutet Graben und es zeigt, wir haben nun eine große Kluft zwischen dem Menschen und Gott. Dazu mal die nächste Folie. Ja. Diese Kluft zu Gott, gleichzeitig aber auch zu unseren Mitmenschen, hat Konsequenzen für den Menschen. Wir müssen nur mit Leid klarkommen. Und sie hat auch Konsequenzen für die ganze Schöpfung, die auch mit Leid klarkommen muss, weil wir waren eingesetzt als Verwalter und können diesen Job nicht mehr richtig wahrnehmen. Dieses Bild, was wir hier haben, das benutze ich immer gerne in unseren Alpha-Glaubensgrundkursen, wo jetzt im Herbst auch wieder einer beginnen wird. Wir sagen das nachher noch an. Aber das Bild zeigt das Dilemma, in dem wir uns befinden. Es zeigt den Graben, der da existiert zwischen mir und Gott und zwischen mir und meinen Mitmenschen. Also wenn ich sage, es ist ungerecht, dass wir es mit Leid zu tun haben, dann gehe ich von einem falschen Vorzeichen aus. Der Mensch hat durch seinen eigenen Ungehorsam gegen Gott das Leid in die Welt gebracht. Genauso wie die Sünde. Und deshalb sind wir und nicht der Schöpfer dafür verantwortlich, dass einiges aus dem Ruder läuft und dass es eben so ist, wie es ist. Während wir dazu neigen, es ist unverständlich, dass wir so viel Leid erleben müssen und Gott, so wir an ihn glauben, den Vorwurf machen dafür, formuliert die Bibel es genau umgekehrt. So wie Jeremia das gesagt hat. Ohne Gottes Gnade wäre es noch schlimmer. Jetzt könnte man ja sagen, gut, der Mensch ist verantwortlich für das Problem. Das haben wir jetzt verstanden. Aber selbst wenn, es wäre für Gott doch ein leichtes, das wieder in Ordnung zu bringen. Ja, genau das hat er auch getan. Aber nur in der einzigen Art und Weise, wie es möglich ist. Einfach nur Schwamm drüber, alles ist wieder gut. Das würde uns durch die Hintertür wieder zu Marionetten machen, nach dem Motto, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich hole euch schon irgendwie wieder rein ins Boot und ich mache alles wieder gut. Nein, unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Und zwar je mehr wir mündig sind, desto mehr Konsequenzen sind da. Und wer kann mündiger sein als ein Gegenüber Gottes, geschaffen nach seinem Bilde? Das hat sogar unser Strafrecht verstanden. Es gibt für Kinder bis 12 Jahre eine Straffreiheit und dann gibt es ein relativ mildes Jugendstrafrecht und der Erwachsene muss volle Lotte haften für das, was er getan hat. So ist das hier auch. Wir sind gegenüber Gottes und weil Gott nicht nur voller Liebe für uns ist, sondern auch heilig und es mit Sünde nicht aushält, auch wenn er die Menschen liebt, haben wir diesen Graben, den wir nicht mehr überwinden können. Okay, Gott hat es wieder in Ordnung gebracht, aber auf eine teure Art und Weise. Dazu komme ich gleich. Aber jetzt ist ein ganz kleiner Einschub nötig. Es wird jetzt ein bisschen philosophisch, aber es ist wichtig. Ich habe jetzt so viel vom Zusammenhang geredet zwischen Sünde und zwischen Leid, dass man ja leicht aufs falsche Gleis kommen könnte. Dieser Zusammenhang gilt für die ganze Menschheit, aber nicht zwingend für den Einzelnen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Das merkt euch bitte. In Matthäus 5, Vers 45 steht, euer Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Ungerechte und Gerechte. Und in Lukas 13, Vers 1 bis 5 gibt es eine Geschichte, wo Jesus sich bezieht auf zwei damals aktuelle Katastrophen in Jerusalem. Pilatus, der römische Statthalter, hat eine ganze Reihe Galiläer ermordet oder ermorden lassen. Und an der anderen Stelle ist ein Turm umgefallen und hat viele Leute erschlagen. Und Jesus macht deutlich, hey, die unglücklichen Opfer, die es da getroffen hat, die waren nicht schuldiger als die vielen anderen in Jerusalem, die es nicht getroffen hat. Leid ist Folge menschlicher Schuld, global ja, individuell nicht zwingend. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Neben den zitierten Bibelstellen hilft uns da auch die praktische Erfahrung. Klar, wer raucht wie ein Schlot, der züchtet sich wahrscheinlich seinen Lungenkrebs. Einerseits. Andererseits, es gibt auch 100-jährige gesunde Raucher und es gibt asketische Tumorpatienten. Wenn jemand tötet, dann braucht er sich nicht zu beklagen, wenn er ins Gefängnis kommt. Andererseits sitzen gerade in totalitären Staaten viele Leute im Gefängnis, deren einziges Verbrechen war, dass sie etwas mehr Zivilcourage als die anderen hatten. Wer ständig mit seinen Vorgesetzten streitet, ist vermutlich selber schuld an der eigenen Arbeitslosigkeit und sollte nicht Gott oder das Schicksal anklagen. Trotzdem verlieren viele Menschen auch ihren Job, ohne dass sie etwas verbockt haben. Also Einschub Ende. Der generelle Zusammenhang zwischen Leid und Sünde ist da, aber nicht der individuelle in der Regel. Aber jetzt kommen wir zur Lösung. Folie 7. Unsere Trennung von Gott, die uns vorübergehend auch in den Machtbereich Satans gebracht hat, haben wir selbst als Menschen hervorgerufen. Satan, den die Bibel ja so bildhaft als Schlange in diesem Schöpfungsbericht beschreibt, ist die Quelle unseres Leides, nicht Gott. Und wenn wir es genau lesen, bei Hiob war auch Satan derjenige, der Hiob den Schaden zugefügt hat. Gott ist der, der wieder für Lösungen sorgt, der neue Hoffnung gibt. Aber es gibt keinen billigen Weg. Unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Die Konsequenz von Sünde ist der Tod. Und die einzige Lösung, die funktioniert, ohne uns zu entmündigen, ist die, dass Gott selber sagt, ich nehme den Tod, ich nehme die Konsequenzen eurer Sünde auf mich. Deswegen geht am Kreuz kein Weg vorbei. Deswegen sind wir als Christen vielleicht manchmal auch so scheinbar intolerant, weil es gibt keine Alternative. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und in Hebräer 4 wird beschrieben, dass Jesus uns in allem gleich wurde, als Mensch wurde, außer in der Sünde. Und deswegen konnte er stellvertretend für uns die Konsequenzen unseres Handelns auf sich nehmen, weil er hat es nicht verdient. So sind Tod und Auferstehung Jesu die Brücke geworden, die über den Graben führt. Das nächste Bild. Auch das ist aus dem Alpha-Kurs. An diesem Kreuz trug Jesus selber die Konsequenzen unserer Schuld und hat damit auch das Leid der Welt getragen. Und das lesen wir schon bei Jesaja, lange bevor Gott Mensch wurde in Jesus. Er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das nächste Bild. Einen ersten Hinweis auf diesen Lösungsweg gab es schon in der Schöpfungsgeschichte, wo ja Satan als Schlange beschrieben wird. Als Gott den ersten Menschen offenbart, dass durch ihren Ungehorsam Mühsal und Tod in die Welt kommen werden, sagt er zu der Schlange, 1. Mose 3, Vers 15, Feindschaft will ich setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Spross und ihrem Spross. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn an der Ferse treffen. Und genau das ist später passiert. Gott selber wurde in seinem Sohn Jesus Mensch, somit Nachkomme Evas. Und Satans Stich in seine Ferse, sein scheinbarer Sieg über Jesus am Kreuz, wurde im Nachhinein zu der Situation, wo Gott alles in Ordnung gebracht hat. Dem Feind wurde quasi der Kopf zertreten. Durch diese Hoffnung auf Auferstehung haben wir eine Perspektive bekommen, wie sie Hiob damals noch nicht hatte. Im Buch Hiob kann man Gottes Gnade und seine Gerechtigkeit nur so wieder am Ziel ankommen sehen, dass es am Ende auf der Erde auch wieder gut wurde für Hiob. Er wurde wieder gesund, er wurde wieder reich, er bekam wieder Kinder. Bei uns wird nicht zwingend im Diesseits alles wieder gut. Auch wenn wir Bewahrung, Heilung oder Wiederherstellung als Zeichen für das größere Heil, was Gott uns gibt, immer wieder auch erleben dürfen. Trotzdem leben wir generell immer noch in einer Welt unter dem Sündenfall, einer Folge des Ungehorsams damals. Und es gibt auch im Neuen Testament Bibelstellen, die deutlich machen, die Hoffnung, auf die wir zugehen, wird nicht zwingend jetzt schon erfüllt, das kommt noch. Laut Römer 8, Vers 19 wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in seine Herrlichkeit aufnimmt. Das wird so sein, es ist noch nicht passiert. Trotzdem beten wir um Heilung, um Wiederherstellung von Menschen, um Wunder. Und wir erhalten sie auch, die Gebetserhörung, für mich so als kleine Zeichen des größeren Heils, was Gott uns versprochen hat, was erst noch kommen wird. Trotzdem ist die Aussage, dass alle Tränen abgewischt werden aus der Offenbarung, noch Zukunftsmusik. Wir leben quasi jetzt in so einer Art Übergangswelt. Satan hat noch Macht, auch wenn Jesus ihn bereits besiegt hat. Und im Einzelfall ist es so, dass Leid einfach durchlebt werden muss und es auf Gebet hin nicht verschwindet, während in einem anderen Einzelfall Wunder passieren und Leid verschwindet. Das ist Ausdruck dieser Übergangszeit. Und ich kann theologisch die Existenz von Leid erklären, aber ich kann euch nicht erklären, warum in einem Fall das passiert, im anderen Fall das. Damit ist es, was ich bisher gesagt habe, sicher keine hinreichende Antwort für die, die jetzt existenziell selber betroffen sind. Und das ist jetzt der Schlussteil. Und die nächste Folie, im Grunde der seelsorgerliche Teil meiner Antwort. Wie gesagt, alles, was ich jetzt gesagt hatte, hilft dem wenig, der betroffen ist und der mich vielleicht jetzt anbrüllen möchte, was gibst du für schlaue Sprüche von dir? Warum hat es gerade mich getroffen? Was nutzt mir das? Und ich sage euch das ganz ehrlich, keiner von euch, auch ich selber, kann garantieren, was passiert, wenn es einen mal selber trifft. Wenn mich irgendwann mal die Hiobsbotschaft treffen würde oder treffen wird, ich bin sicher, das wird uns allen passieren, dann weiß ich nicht, wie ich reagiere und wie ich damit umgehen werde. Aber ganz sicher brauche ich dann niemanden, der mir anhand der Schöpfungsgeschichte erklärt, dass nicht Gott, sondern wir selber schuld sind an dem Dilemma. Auch helfen dann keine individuellen Schuldzuweisungen weiter, selbst wenn ich vielleicht selber Teil bin des Problems und das herbeigeführt habe durch mein Verhalten und durch meine Fehler. Wenn mein kettenrauchender Freund an Lungenkrebs erkrankt ist, dann braucht er nicht einen Freund, der den Zeigefinger erhebt und sagt, hättest du mal besser nicht angefangen mit der Raucherei. Aber was ist dann die Lösung, wenn Leid auf einmal nicht mehr nur theologischer Betrachtungsgegenstand ist, sondern existenzielle Erfahrung? Schauen wir ein letztes Mal ins Buch Hiob. Ich habe die Besserwisserei der Freunde ja schon kritisiert und die tauchen uns immer so ein bisschen auf, wenn wir Hiob oberflächlich lesen, als die Dummbazis, die da von Gott am Ende in Senkel gestellt werden, weil sie dumme Vorabverurteilungen machen. Aber wenn man guckt, wie das anfing, Hiob 2, dann lesen wir, sie haben von Hiobs Unglück erfahren, sie vereinbarten, miteinander hinzugehen und ihn zu trösten. Und als sie ihn dann gesehen haben, haben sie ihn wegen seiner Hautkrankheit erst gar nicht erkannt. Und dann haben die ihre Kleider zerrissen, haben sich in die Asche gesetzt und mit ihm getrauert. Und dann heißt es in Vers 13, 7 Tage und 7 Nächte saßen sie neben ihm auf der Erde und keiner sprach ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz groß war. 7 Tage und 7 Nächte einfach nur da sitzen und mitleiden, ohne billigen Trost, ohne Zutexten. Hey, das war richtig gut. Da waren die richtig gute Jungs. Und zu den Debatten, wo dann manches Falsche gesagt wurde, kam es erst später. Merken wir uns, dass empathischer Umgang mit Leid bedeutet nicht, dass wir den Leidenden mit Worten zutexten. Manchmal ist es einfach nur angesagt, sich daneben zu setzen und solidarisch zu sein. So wie Paulus das im Römerbrief sagt, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. 7 Tage lang haben Hiobs Freunde genau das Richtige getan. Oft vergrößert sich die Not eines Leidenden auch dadurch, dass Menschen, die ihm nahestehen, in der Situation des Leides nicht die richtigen Worte finden und sich in ihrer Hilflosigkeit zurückziehen. Vielleicht kennt ihr alle die Situation, wenn man auf die Frage, na wie geht's dir, antwortet, wenn ich ehrlich bin, im Augenblick ziemlich schlecht. Und oft erntet man dann betretenes Schweigen oder das Gegenüber will sich mit ein paar belanglosen Floskeln retten, Kopf hoch, wird schon wieder. Es ist Müll. Lasst euch auf diese Falle nicht ein. Wenn derjenige dann mich in den Arm nehmen würde und einfach mal festhalten würde und vielleicht sagen würde, du magst mir mehr erzählen, wäre das viel hilfreicher als so etwas. Ein hilfloser Rückzug, der den Leidenden allein lässt, vergrößert die Not. Und dann gibt es andere Zuhörer, die ziehen sich nicht zurück, aber die überspielen die eigene Hilflosigkeit damit, dass sie gute Ratschläge geben. Hey, als wenn ich mir als Leidender nicht schon selber genug Gedanken gemacht hätte, was mir weiterhilft. Und es geht doch gar nicht darum, dass man Lösungen anbietet. Wenn ich einen schwer Erkrankten bis hin zur Sterbebegleitung zum Beispiel begleite, dann geht es darum, dass ich einfach da bin, wenn ich gebraucht werde. Der Leidende braucht keinen theologischen Lehrvortrag, woher das Leid kommt. Er braucht die Solidarität des Freundes. Natürlich, wenn er dann konkret Fragen stellt, dann sollte ich vorbereitet sein, Antworten zu geben. Aber wann das der Fall ist, entscheidet er selber. Und ich bin nicht der Lehrmeister mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern der Freund, der mitträgt. Im Übrigen auch Jesus ist genauso mit unserem Leid umgegangen. Er ist empathisch und er kann mitfühlen. Die Hebräer 4 Stelle habe ich eben schon mal zitiert, wo es heißt, dass er mitfühlen kann mit unserer Schwachheit, weil er in allem gleich wurde wie wir, außer in der Sünde. Und die Stelle aus dem Alten Testament, Jesaja 53, habe ich auch schon erwähnt. Dort wird ja angekündigt, dass Jesus nicht nur für unsere Sünden kommen wird, sondern dass er auch kommen wird für unser Leid, für unsere Krankheit, was er tragen wird. Und wenn wir mal so richtig im dunklen Tal sitzen, dann begegnet uns Gott nicht mit der Distanz dessen, der weit weg über uns schwebt, sondern kommt er mit in die Niederung, wie das David gebetet hat. Wenn ich auch im dunklen Tal wanderte, Psalm 23, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ein Gott, der in Jesus Christus selber Mensch wurde und unschuldig Leid auf sich genommen hat bis zum Tod am Kreuz, der weiß auch, worüber wir klagen, wenn es uns schlecht geht. Und deshalb ist er uns gerade dann besonders nah, wenn wir vielleicht gar nicht mehr weiter wissen und in Not sind. Bevor ich noch zusammenfasse, möchte ich schließen mit dem bekannten Gedicht von Margret Fischbeck aus dem Jahr 1964, das die meisten von euch wahrscheinlich kennen, aber was deutlich macht, wie Gott sich in unserem Leid verhält. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich 2 Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebenswegs nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Tagen meines Lebens nur eine Spur zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen? als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete der Herr, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Ich komme zum Ende und fasse noch mal kurz zusammen, die letzte Folie bitte. Ich will das noch mal in 4 kurzen Thesen zusammenfassen, was mir wichtig war heute. Der erste Punkt, wenn es mir schlecht geht, darf ich klagen. Unser Herr verurteilt unser Fragen nicht, die die Existenz von Leid in unserem Leben und in unserem Umfeld aufwerfen. Aber mit hilfreichen Antworten darf ich nur rechnen, wenn ich wirklich auf der Suche bin, Gott zu finden und seine Handlungen zu verstehen. Überzeugter Atheismus ist kein Fundament dafür, einen Gott auf die Anklagebank zu setzen, an dem man ja gar nicht glaubt. Der zweite Punkt, was das theologische Verständnis der Antwort auf die Frage nach dem Leid der Welt angeht, würde ich euch zum Perspektivwechsel ermutigen. Merkt euch Jeremias Satz, es ist die Güte des Herrn, dass es nicht ganz mit uns aus ist, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Gehen wir davon aus, dass es in dieser Welt der Normalzustand ist, seit dem Sündenfall, dass es uns nicht gut geht. Menschlicher Ungehorsam hat dazu geführt, dass Satan Macht dazu hat, uns zu schaden. Deswegen nennt die Bibel Satan auch den Fürsten dieser Welt. Aber wichtig, Gott hat das Leid nicht verursacht. Der dritte Punkt, Gott hat das Problem gelöst, aber nicht auf die billige Art und Weise, einfach Schwamm drüber, das würde uns ja wieder nur in eine Marionette verwandeln, sondern auf die ganz teure Art und Weise, indem er seinen eigenen Sohn gegeben hat, der für uns starb. Nur dadurch wird am Ende wieder alles gut. Und weil das Reich Gottes angebrochen ist und kommt, auch wenn es noch nicht ganz da ist, werden wir auch heute schon Vorzeichen dieses großen Sieges sehen. Und deswegen bete ich voller Überzeugung für Kranke und für Leidende in der Erwartung, dass Gott Wunder tut. Und es geschehen Wunder. Aber es bleiben auch Fragen offen, weil sie geschehen nicht immer. Der Tag, wo die Tränen weg sind, liegt noch immer in der Zukunft. Wir leben in einer Zwischenphase zwischen Jesu Sieg am Kreuz und seiner Wiederkunft als mächtigem Herrn. Und der vierte Punkt, der letzte Punkt, alle theologischen Erklärungsversuche helfen dem wenig oder gar nicht, der gerade so richtig existenziell persönlich betroffen ist. Und wenn ich dann auf Distanz zum Leidenden gehe, weil mir nichts Gescheites einfällt, was ich sagen kann, dann hilft das gar nicht. Lass uns zu den Leidenden gehen, sie empathisch mittragen, gegebenenfalls auch mitweinen und auf schlaue Worte verzichten. Auch an dieser Stelle wurde Jesus zum Vorbild, der am Kreuz nicht nur die Sünden der Welt auf sich genommen hat, sondern auch Leid und alle Krankheit. Gerade da, wo es uns schlecht geht, dürfen wir uns auf ihn verlassen, der als der gute Hirte wirklich mit seinen Schafen unterwegs ist. Und deswegen gehen wir mit diesem Lied jetzt auch nochmal in eine Gebetszeit, wo wir diesen guten Hirten uns vor Augen stellen. Amen.